Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ja, moin moin aus Hamburg. Mein Name ist Andreas Meyer. Ich bin Fondsmanager bei der Aramea Asset Management AG und darf hier vornehmlich den Bereich der Nachrang- und Hybridanleihen mitverwalten, wo ich gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Herrn Sven Feil, unter anderem den Aramea Rendite Plus und Aramea Rendite Plus nachhaltig im Publikumsfondsbereich betreuen darf.
Heute geht es um Ihr Fachgebiet, um Nachrang- und Hybridanleihen. Sie verwalten mit Ihrem Kollegen rund 1,9 Milliarden Euro. Bitte rufen Sie doch mal die richtige Seite Ihres Rechners auf und nennen Sie uns doch mal ein paar Namen. Was sind denn typische Anleihen in Ihrem Portfolio? Mit welcher Verzinsung und welcher Bonität als Nachrang?
Ganz spannend, weil Nachrang eigentlich in der Regel nicht gleich Nachrang ist. Das ist eine ganz breite Welt, wo wir wirklich immer tief in die Prospekte reinschauen und uns eingraben müssen. Prinzipiell ist es aber so, dass Nachranganleihen hauptsächlich von Banken begeben werden. Da sind sie geboren, da kommen sie her, weil die Regulierung das zur Stärkung der Bilanz sehen möchte. Und dann, das kennen wir natürlich im Bankenbereich, viele spannende Häuser, die da unterwegs sind. Das sind vor allen Dingen bei uns im Fonds europäische und nordamerikanische Banken, wie zum Beispiel eine BNP Paribas als große, stabile Universalbank, wie eine Rabobank aus dem genossenschaftlichen Bereich aus den Niederlanden. Auch in Skandinavien gibt es spannende Häuser. Aber auch hierzulande, und das mag man manchmal gar nicht so glauben, wenn man da die Aktienhistorie kennt, bei einer deutschen Bank oder Commerzbank gibt es spannende Anleihen, die wir uns immer wieder anschauen und auch in die Fonds reinkaufen.
Ja, und wie ist das mit den Hybridanleihen?
Da ist es ähnlich. Die gibt es auch entsprechend von den Banken. Da muss man tatsächlich trennscharf unterscheiden. Nachrang ist immer noch eine kleine Stufe höher als Hybrid. Das ist tatsächlich dann die letzte Stufe vor der Aktie, wo es aber eben auch Coupons gibt, wo es Laufzeiten gibt, mit denen wir kalkulieren. Dort hat man also wirklich einen ganz klaren Rentencharakter. Es gibt aber auch Hybridanleihen, die von Industrieunternehmen begeben werden. Das sind in der Regel kapitalintensive Geschäftsmodelle. Das sind große Emittenten, die auch ein sehr, sehr stabiles Investment-Grade-Rating haben. Dazu gehört zum Beispiel eine Vodafone, eine Evonik aus dem Versorgerbereich. Das sind Häuser, die wir uns da anschauen, wo wir eben doch noch einen ganzen Schnaps mehr an Rendite vereinnahmen können, als das bei einer klassischen Senior-Anleihe erstrangig der Fall ist, wo ja sehr, sehr häufig auch bei mittleren Laufzeiten überhaupt gar kein Coupon bzw. keine Rendite mehr draufsteht.
Ja, und wie viel mehr Schnaps ist das? Wo liegt etwa die Rendite?
Naja, wenn wir uns zum Beispiel so eine Vodafone anschauen, die noch etwas über 3 Jahre läuft im Senior-Bereich, ist das negativ. Da haben Sie also eine negative Verzinsung. Und im Hybridbereich sind wir da tatsächlich noch bei über 1,5%. Und wenn ich das sehe und gegeneinander aufwiege, dass ich hier beim gleichen Emittenten unterwegs bin, nämlich weiterhin das Vodafone-Risiko habe, dann finde ich, ist das doch ein Mehrsatz an Rendite, den wir da vereinnahmen können. Der geht natürlich einher mit gewissen Risiken, die gilt es abzuwägen und zu analysieren. Aber deshalb so das Credo, wir haben hier eine dynamische Rentenklasse, da stellen wir uns aber gerne dann stabil und konservativ auf.
Also die Deutsche Bank haben Sie auch mit bei Ihnen im Depot, haben Sie auch Credit Suisse mit im Depot, Anleihen davon. Mit Augenzwinkern ist die Frage natürlich absichtlich gestellt. Ich brauche nur einen Namen nennen, manche sprechen es Deutsch aus, manche amerikanisch, Archeos oder Archeos. Dann wissen Sie ja vermutlich schon, wo ich hinaus will. Ein Interviewpartner sagte mir hier bei Börsenradio, was für Deutschland die Deutsche Bank ist, die ja kein Fettnäpfchen auslassen, ist für die Schweiz die Credit Suisse. Ist an dem Spruch was dran?
Also wenn man, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ein spannender Vergleich. Wenn man sich die jüngsten Geschehnisse anguckt, dann ist diese Frage sicherlich berechtigt. Und auch ich habe mir ein paar Mal die Frage gestellt, ist die Credit Suisse vielleicht sogar die neue Deutsche Bank, was all diese Skandale angeht? Denn das erste Quartal bei dem Schweizer Bankhaus war ja nun wirklich katastrophal. Aus mehreren Gründen, weil man eigentlich im Kerngeschäft, wo die Credit Suisse sehr stark ist, nämlich im Investment Banking, im Wealth Management, einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Also ein Großteil der Mitarbeiter hat da wirklich gut gearbeitet und tolle Erfolge verzeichnet. Aber dann gibt es eben, Sie hatten das angesprochen, Archegos, das Family Office aus den USA, hat für viel Unruhe gesorgt. Ja, nicht nur bei Credit Suisse, sondern ja auch bei einer UBS oder einer Nomura. Dann kam die Pleite der Greensill Bank, dass man da zwei solche riesigen Fettnäpfchen direkt hintereinander in einem Quartal hat, ist schon sehr, sehr bemerkenswert im negativen Sinne. Und das ist eben ganz, ganz interessant. Wir haben die Credit Suisse derzeit in keinem unserer Portfolios drin, was auch einen ESG Aspekt hat, also ein Nachhaltigkeitsaspekt, weil wir uns die Emittenten eben auch dahingehend anschauen und wir häufig gesehen haben, Mensch, wenn es um das G geht in ESG, nämlich um den Aspekt Governance, hat man häufig gesehen, dass bei der Credit Suisse, auch schon in der Vergangenheit, das fing in 2018 mal an mit gewissen Korruptionsskandalen in China, man sich gesagt hat, okay, da ist ein bisschen was im Argen. Und deswegen ist dieser Vergleich sicherlich berechtigt, denn man muss auch sagen, die Deutsche Bank hat in den letzten Jahren sicherlich kaum ein Fettnäpfchen ausgelassen. Wenn man sich über den Jeffrey Epstein-Skandal Gedanken macht, über die Manipulation von entsprechenden Zinssätzen, wenn man überlegt, Geldwäsche in Russland, jetzt zuletzt die Donald-Trump-Geschichte. Also die Deutsche Bank hat da einiges mitgenommen. Aber umso positiver, gerade mit den heutigen Zahlen, die eben heute Morgen gekommen sind, dass die Deutsche Bank so ein bisschen aus dieser Schublade raus konnte. Sicherlich ist die Credit Suisse hat das jetzt kurzfristig aufgenommen, aber auch da ergreift man natürlich Maßnahmen, denn prinzipiell, wie schon gesagt, ist das Kerngeschäftsmodell der Credit Suisse ja sehr, sehr gut gelaufen. Nur an der Risikoschraube muss man jetzt drehen und das hat die Bank hoffentlich erkannt.
Na, dann greife ich doch das Thema gleich auf. Deutsche Bank Q1, 900 Millionen Euro Gewinn, Zeit wird's. Wie finden Sie die Zahlen der Deutschen Bank? Kann man da auch was Nachhaltiges daraus schließen oder ist es einfach nur gut gelaufen, weil die Börsen gut laufen?
Ja, also sowohl als auch. Ich finde, es ist ein weiterer wichtiger Schritt. Die Deutsche Bank hat einmal mehr, nachdem das Gesamtjahr 2020 ja schon sehr ordentlich war, gezeigt, dass sie Geld verdienen können. Dass das Geschäftsmodell, was die Deutsche Bank jetzt auch innerhalb dieser Restrukturierung und dann auch danach verfolgt, funktioniert. Das ist also alles sehr, sehr positiv. Die Eigenkapitalquote ist leicht gestiegen. Auch das ist positiv, auch über den Erwartungen. Was ich ganz beeindruckend fand eben ist, dass gerade der Bereich, in dem die Deutsche Bank traditionell sehr stark ist, nämlich der Handel mit Anleihen, das Anleihegeschäft, das hat sehr, sehr stark angezogen und da hat man sowohl die Erwartung übertroffen, als auch die Peer Group, und das sind vor allem große US-amerikanische Häuser zu nennen, besser abgeschnitten. Und das finde ich einen ganz, ganz positiven Aspekt. Und ein weiterer Mosaikstein, das ist ein kleiner subjektiver Aspekt in dem ganzen großen, ganzen Bild, was man sich machen sollte, ist die Tatsache, dass die Deutsche Bank bei Archegos ja auch dabei war, sprich man hatte dort Engagement, man hat es allerdings rechtzeitig abgebaut. Und ob das vor ein paar Jahren der Fall gewesen wäre, weiß ich nicht. Und das finde ich dann eben auch sehr, sehr positiv. Also man kann sicherlich jetzt hier das Resümee ziehen, dass das tolle Zahlen sind. Das ist ein weiterer guter Schritt im Rahmen dieser langsam vonstattengehenden Restrukturierung. Aber da ist sicherlich auch noch ein weiter Weg zu gehen. Und Sie hatten es zu Recht angesprochen, das Investmentbanking hat hier Herrn Sewing einmal mehr diese tollen Ergebnisse beschert. Und das ist natürlich ein volatiles Geschäft. Aber sicherlich auch der Aspekt Corona, der Deutschen Bank zumindest ein Teil in die Karten gespielt hat. Die Deutsche Bank war in ihren Kreditbüchern sehr, sehr viel bei den KfW-Krediten dabei. Auch da hat man ein bisschen profitieren können. Aber klar, Investmentbanking ist volatiler als das klassische Universalbanking oder beziehungsweise das klassische Geschäftskundenbanking. Und die DWS hat viel beigesteuert. Das läuft mit den Märkten mit. Das sollte man im Auge behalten. Aber nichtsdestotrotz, man möchte das gar nicht madig reden, sind tolle Zahlen. Die gilt es jetzt zu stützen und weiter zu verfolgen in der Restrukturierung.
Ja, das Spannende ist ja auch, dass gerade dieses Investmentbanking ja eigentlich von der Deutschen Bank aufgelöst werden sollte. Zumindest einen großen Teil davon. Nochmal zu Archegos, wir sprechen es anders aus, ich weiß immer noch nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Wenn man jetzt die Zahlen der Deutschen Bank mit der Credit Suisse vergleicht, mit diesem Archegos-Schaden, also im Autoversicherungsfall würde ich es als Totalschaden bezeichnen. Ist es denn logisch, dass es die Credit Suisse hätte wissen müssen oder hätte das nicht jeden anderen auch treffen können? Hätte Ihnen das auch passieren können, wenn Sie so eine Anleihe drin haben?
Ja, bei Archegos war es ja vor allen Dingen das Prime Brokerage, also das klassische Geschäft mit Hedgefonds, wo eine Credit Suisse sehr stark ist, wo auch eine UBS sehr, sehr stark ist und wo auch die US-Häuser sehr stark sind. Und dieses Family Office dort eben aus den USA war ja mit zahlreichen Investmentbanken in regelmäßigen Geschäftsbeziehungen. Und dann gewährt man eben so einem Family Office auch entsprechende Kreditlinien und merkt, dass sich entsprechende Margen dort nicht eingehalten werden können. Und das ist denen jetzt um die Ohren geflogen. Und die US-Investmentbanken haben sich ja sehr, sehr schnell verabschiedet. Eine deutsche Bank hat es ja ähnlich geschafft, eine Credit Suisse entsprechend nicht. Und dann kommt da halt so ein Riesenverlust zustande. Eine UBS hat ja auch einen Verlust von über 700 Millionen US-Dollar nehmen müssen. Und auch Nomura war ja sehr, sehr enorm. Also es hat ja nicht nur Credit Suisse getroffen, sondern einige Häuser. Und nun, woran es dann letztendlich im Detail liegt, dass eine deutsche oder auch die US-Häuser dort nicht so stark betroffen waren, das kann man dann interpretieren. Man kann sagen, okay, das wird sicherlich im Rahmen der dortigen Risikosteuerung vielleicht ein Ticken früher erkannt worden sein. Aber natürlich, und das in der Summe dann auch mit dieser Greensill Bank aus Bremen, die da zeitgleich aufgeploppt ist bei einer Credit Suisse, das sind zwei Dinge in so kurzer Zeit, die einfach nicht passieren dürfen. Und wenn eben viele Banken dort mit einem blauen Auge davongekommen sind und die Credit Suisse nicht, dann muss man die Systeme dahinter sicherlich hinterfragen und auch dran schrauben, ganz klar.
Jetzt ist das ja eine Schweizer Bank. Naja, als vielleicht europäische Bank könnte so eine Bank vielleicht auch mal daran scheitern und sogar vielleicht vom Markt verschwinden. Themawechsel. Der Regulierer hilft Ihnen für mehr Performance im Depot. Diesen Satz finde ich sehr spannend. Das Disco-Fieber hat quasi Aramea erreicht. Das Disco-Fieber begann ja in den 80er Jahren mit Saturday Night Fever. Für die Älteren können Sie sich vielleicht noch erinnern. Hier bedeutet es, ja, die Nachrang-Anleihen der alten Welt verschwinden mehr und mehr. Was ist das für eine Story und was bedeutet Disco, dieses Discounted Perpetual Floating Rate Note? Und was heißt, die Anleihen der alten Welt sollen verschwinden? Was ist denn die alte Welt?
Ja, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt und ich, es ist schön, dass Sie das so aufgreifen. Ich bin selber 1989 erst geboren, habe also das Saturday Night Fever nicht in vollen Zügen so miterlebt. Aber das Disco-Fieber hat uns hier tatsächlich gepackt in den letzten Wochen. Sie hatten es eben schon erwähnt, Discounted Perpetual Floating Rate Notes, unglaublich komplizierte Bezeichnung dafür, dass wir hier einfach nur eine Nachranganleihe von der Bank haben. Das sind Papiere, die wurden in den 80er Jahren bereits begeben und sind, ich sag mal, ganz, ganz bunt strukturiert. Das heißt, die einen sind für den Retail-Markt, für den Privatanleger zugänglich, die anderen sind nicht aus einem Mutterkonzern der Bank herausbegeben, sondern zum Beispiel aus einem extra Finanzierungsvehikel, welches dann in einer Steueroase sitzt und. Also hier gibt es eine unglaublich bunte, vielfältige Welt. Nun haben wir die Finanzkrise ja noch ein klein wenig vor Augen, wo eben auch der deutsche Staat mit Steuergeldern ran musste, um eine Bank wie zum Beispiel die Commerzbank, Herr Scholz ist ja heute noch höchster Anteilseigner der Commerzbank, zu retten. Und das wollte man jetzt in Zukunft nach der Krise unbedingt vermeiden. Man hat sich also zusammengesetzt und gesagt, wir müssen Bankbilanzen stabiler kriegen. Wir sollen bitte, oder ihr, liebe Banken, sollt bitte Anleihen begeben, Nachranganleihen der neuen Welt, die eben für Stabilität sorgen sollen. Das Eigenkapital sollte aufgebaut werden und. Wurden ganz, ganz viele Maßnahmen ergriffen. Und zeitgleich wollte man, dass die Bankbilanzen einheitlicher werden. Und dieser bunte Mix an Nachranganleihen, wie zum Beispiel diese Disco-Anleihen, die sollen doch bitte aus euren Bilanzen verschwinden. Wie kann so eine Anleihe aus der Bilanz verschwinden? Der gängige Weg ist eine sogenannte Kündigung. Der Fachbegriff ist ein Call. Der muss immer zu 100 ausgesprochen werden, zu 100% Notiz dann eben der Anleihe. Und häufig notieren diese Anleihen allerdings in den 80ern oder in den tiefen 90ern, sodass wir hier die Chance haben, eben Kurspotenzial mitzunehmen. Und jetzt haben wir unglaublich viel Aktivität gesehen. Eine DZ-Bank hier aus Deutschland hat solche Anleihen gekündigt, eine UniCredit aus Italien, eine Société Générale aus Frankreich ist ganz aktiv geworden und auch eine NatWest, ehemals Royal Bank of Scotland aus Großbritannien, war sehr, sehr aktiv. Und das hilft uns dann eben. Und ich finde, Sie hatten das so schön angesprochen, ganz witzig, wenn wir gerade bei uns in der Finanzbranche uns umschauen und sehen, dass die Regulierung doch an der einen oder anderen Stelle sicherlich ein bisschen hemmend ist und uns sehr, 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 sehr stark die Daumenschrauben anschraubt, können wir hier den Spieß umdrehen und eben den Willen der Regulierung, die Bankbilanzen einheitlich und sauber zu strukturieren, zu unseren Gunsten ausnutzen und davon sollen eben unsere Investoren in den Fonds profitieren.
Jetzt muss ich dann doch noch mal ein bisschen nachfragen. Was macht das Ganze eigentlich für einen Sinn? Okay, für Sie gut, die Banken müssen kündigen, Call, das heißt, sie müssen zu 100% liefern. Die steht vielleicht noch bei 80 oder 90 und Sie kriegen dann quasi den Rest drauf. Gut für Aramea, gut für Ihre Kunden. Aber warum macht das der Regulierer? Das bringt doch eigentlich die Banken unter Druck, weil die müssen ja mehr Geld hineinschießen. Also eigentlich für mich eine unlogische Regulierung.
Sie müssen das tatsächlich immer genauso eben aufteilen, gedanklich in alte Welt und neue Welt. Und das Problem ist, dass diese alte Welt, dass da ganz, ganz viele Anleihen eben entsprechend im Markt kursieren, die auch vom Prospekt her, also dort, wo die Anleihebedingungen niedergeschrieben sind, komplett unterschiedlich sind. Und das ist dann letztendlich auch eine Rechtsfrage, wo man eine solche Anleihe 1980, das ist also sehr, sehr lange her, nun überhaupt in der Rangstruktur einer Bankenbilanz verankern soll. Und das sind alles Aspekte, die möchte die Regulierung nicht mehr. Hinzu kommt die Tatsache, hatte ich eben einmal schon angerissen, Privatanleger können diese Anleihen theoretisch erwerben. Auch das möchte die Regulierung nicht, weil es dort eben ganz, ganz viele Merkmale gibt, die im Risiko dargestellt werden, die es gilt zu bewerten. Es kann zum Beispiel mal sein, dass dort der Coupon mal ausfällt. Bei einigen Anleihen muss er nachbezahlt werden, bei anderen wiederum nicht. Das sind alles Aspekte, die gilt es im Vorfeld eben zu bewerten und in das Risikorenditeprofil einer Anleihe mit einzubeziehen. Und die Regulierung hat gesagt, Leute, wir wollen keine Privatanleger mehr in diesen Nachranganleihen haben. Deswegen dürfen neue Nachranganleihen erst ab 100.000 Euro herausgegeben werden. Das ist die Mindeststückelung für diese Papiere, um eben auch diesen Aspekt dort dann aus dem Weg zu gehen. Das heißt also, man möchte einfach, dass das Ganze sauber aufgestellt ist. Man hat Banken natürlich eine Übergangsfrist hier gewährt. Das kommt nicht von heute auf morgen, sondern Banken hatten jetzt fast 10 Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten. Es soll die neue Welt sauber bilanziert werden und die alte Welt peu à peu verschwinden. Und natürlich ist der Vorgang eben jener, dass die neue Welt begeben wird und dann die alte Welt verschwindet. Das macht ja nur Sinn. Und das ist für Banken und gerade auch Versicherungen, bei denen dauert es noch einen kleinen Schnaps länger, ganz attraktiv, weil das momentane Refinanzierungsumfeld an den Märkten natürlich sehr, sehr attraktiv ist aufgrund der Niedrigzinsphase.
Und wie viel mehr Performance bringt Ihnen das jetzt?
Ja, wir haben jetzt also ein paar Kündigungen schon gesehen und wir haben aktuell im Fonds noch eine durchschnittliche Rendite von fast 4,5%. Das ist also die durchschnittliche Rendite auf alle Wertpapiere, die wir im Fonds halten. Und das ist das, was wir eben entsprechend auch vereinnahmen wollen. Und wenn ich mir jetzt überlege, wir haben hier ein Rentenprodukt, wo wir eine durchschnittliche Rendite von knapp 4,5% haben in der Niedrigzinsphase, finden wir das sehr, sehr attraktiv und haben jetzt auch zuletzt gesehen, dass der Fonds ein bisschen angezogen ist, eben weil diese entsprechenden Bewegungen da reinkamen, durch die Regulierung getrieben und sind da guter Dinge, dass wir da auch jetzt in den nächsten Monaten noch ein bisschen was vereinnahmen können.
Ist das also noch eine Anlagechance, in Nachranganleihen zu investieren? Auch wenn es der Privatanleger bald nicht mehr darf, für Sie auf jeden Fall. Wie lange läuft diese Show noch? Also wann beginnt die neue Welt?
Genau, das ist das Schöne, die neue Welt existiert ja schon, die ist am Markt schon vorhanden und darin investieren wir zum Teil auch, natürlich, um auch dort Erfahrungswerte zu sammeln, um entsprechend dort auch erhöhte Coupons zu vereinnahmen. Aber wir haben noch sehr, sehr viele Anleihen momentan, über ein Drittel des Fonds-Exposures, die in diese alte Welt investiert sind. Es gibt dort Übergangsfristen, die gehen jetzt bis Ende 21, Anfang 22. Dann kann man damit rechnen, dass viele dieser Anleihen vom Markt genommen werden. Bei Versicherungen gibt es Übergangsperioden, die gehen bis Ende 25, Anfang 26. Und das Schöne ist, und das ist wieder so ein kleiner Schmunzler, der mich dann immer begleitet in der Analyse, die Regulierung wird uns ja nicht in Ruhe lassen mit ihren Maßnahmen, sondern auch in Zukunft dort an der einen oder anderen Stelle eben nacharbeiten und die Daumenschrauben ein Stück weit anziehen. Anleihen, die heute zur neuen Welt gehören, könnten morgen eventuell durch regulatorische Veränderungen wieder alte Welt sein. Und das ist dann der Aspekt, den wir für unsere Investoren herausarbeiten wollen. Wir sind also dicht dran an dem, was man sich dort in Brüssel und bei der EZB ausdenkt und welchen Einfluss das dann auf Anleihen hat. Also da wird es auch in Zukunft immer wieder Geschichten geben. Ein paar haben wir schon in der Schublade, aber momentan gibt es noch tolle Opportunitäten in den bestehenden Papieren, die wir jetzt im Fonds haben. Und die möchten wir natürlich nutzen.
Noch ein Thema. Ich weiß, die Zeit ist vorangeschritten hier in diesem Podcast, aber ich finde es trotzdem noch ein bisschen spannend. Es ist ja ruhig auf dem Anleihenmarkt. Heute Abend die Fed, sie kommt wieder am Mittwoch. Sie haben es geschrieben, wenngleich Kanada das Wort Tapering anders als die EZB schon in den Mund nimmt und umsetzt. Wie Kanada? Was macht Kanada anders?
Naja, es gibt ja die Möglichkeit tatsächlich, also die EZB oder auch die Federal Reserve haben ja unglaublich niedrige Zinsen. Es wird ja auch heute Abend davon ausgegangen, dass das bei der Fed bei 0 bis 0,25 irgendwo bleibt, dass die monatlichen Anleihekäufe, das ist ja ein ganz wesentliches Merkmal, was wir sowohl hier in Europa als auch in den USA haben, bestehen bleibt. Die kaufen ja also jeden Monat Anleihen auf und pumpen damit Liquidität in den Markt. Sieht man ja, wenn man sich die Bilanzsummen der Notenbanken anschaut, wie stark die angewachsen sind. Und jetzt ist immer so dieses Damoklesschwert, was da diskutiert wird und rumschwebt. Wann hören die denn damit auf? Wann haben wir denn ein Ende dessen, dass da Liquidität in den Markt gepumpt wird? Und genau das macht Kanada jetzt. Kanada ist als eine der ersten Notenbanken herangegangen und hat gesagt, Leute, wir kaufen nicht mehr in dem Umfang Anleihen. Und dann, das ist einfach eine sehr, 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 sehr psychologisch getriebene Angelegenheit, entdeckt der Markt, ach ja, das, worauf wir uns hier permanent verlassen, nämlich, dass die Notenbanken uns schon alles an den Zinsmärkten niedrig halten und aufkaufen und Liquidität stellen, das könnte auch irgendwann mal vorbei sein. Das sehe ich weder bei der Fed jetzt kurzfristig und auch überhaupt nicht hier bei der EZB in Europa. Aber Kanada ist zum Beispiel, dass es da dort jetzt passiert, dass man da den Fuß vom Gas nimmt. Und das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt, der uns hier erstmal prinzipiell nicht beeinflusst, weil Nachrang- und Hybridanleihen sowieso nicht allzu dicht am Zinsmarkt, also der Zinsänderungsrisiko hängen. Aber es ist einfach ein wichtiger Aspekt, den man im Hinterkopf haben muss, dass es auch da mal in die andere Richtung gehen kann und das nicht auf ewig hier gestellt wird.
Herr Mayer, ich bedanke mich. Es ist durchaus, das meine ich jetzt ehrlich, durchaus überraschend, dass Anleihen, die sonst eigentlich langweilig sind, so spannend sein können.
Ja, ich bedanke mich fürs Gespräch und auf jeden Fall, wir bezeichnen uns immer als langweilige Investoren, weil wir unsere Coupons haben wollen und unser eingesetztes Kapital. Aber der zweite Blick zeigt dann, da ist eine ganze Menge los und macht echt Spaß.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.